Die Radio Wissen. Update.
Well, I've been detained now, without charge, in this country, the United Kingdom, for 5.5 years. That's 5.5 years where I've had great difficulty seeing my family and seeing my children.
WikiLeaks-Gründer Julian Assange sitzt seit Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London fest und kann bzw. will nicht raus. Kein Sonnenlicht, kein Ausgang, nur wenige Besuche. Er sieht sich als Opfer. Ein UNO-Gremium hat ihm jetzt Recht gegeben. Ändert das irgendwas? Darum geht's im Update mit mir, Sophie Stiegler.
Update.
5.5 Jahre, davon 3.5 Jahre in der ecuadorianischen Botschaft plus vorher 10 Tage Isolationshaft in einem britischen Gefängnis und anschließend Hausarrest. So rechnet Julian Assange und er hat heute Rückendeckung bekommen.
We have today a really significant victory that has brought a smile to my face and I hope many others as well.
Dieser wichtige Sieg, von dem Assange redet, ist das Gutachten der UNO-Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen. Deren Sprecher Christoph Pechou sagt nämlich, Assanges Zeit in der Botschaft und unter Hausarrest sei illegal.
Die Arbeitsgruppe bleibt dabei. Die willkürliche Festsetzung von Mr. Assange muss ein Ende haben. Seine körperliche Integrität und Bewegungsfreiheit muss respektiert werden und er sollte ein Recht auf Entschädigung bekommen.
Wenn Assange die Botschaft verlassen würde, dann nähme ihn die britische Polizei fest und liefere ihn an Schweden aus. Da will ihn die Staatsanwaltschaft wegen einer möglichen Vergewaltigung befragen. Assange hat aber Angst, dass er nicht in Schweden bleiben würde, sondern es direkt weitergeht in die USA, wo er ein Staatsfeind ist, weil er geheime Dokumente geleakt hat. Das sagt auch ein Anwalt von Assange.
Es ist der Elefant im Wohnzimmer. Wir alle wissen, dass es in den USA Ermittlungen gibt, weil Assange Informationen veröffentlicht hat, die Menschenrechtsverletzungen anprangern. Das ist nicht lächerlich.
Lächerlich fand allerdings der britische Außenminister das Ergebnis der UNO-Arbeitsgruppe. Und auch der Minister für Menschenrechte, Dominic Raab, ist alles andere als einverstanden.
Wir werden dieses Votum anfechten. Er stellt die Fakten auf den Kopf und lässt moralische Klarheit missen.
Schweden und Großbritannien argumentieren, Assange habe sich schließlich freiwillig in der Botschaft eingekerkert. Er könne jederzeit herauskommen. Natürlich werde er dann festgenommen. Ob Assanges quasi Knastdasein wirklich einer willkürlichen Festsetzung gleicht, da hat man offensichtlich unterschiedliche Definitionen. Das UNO-Gremium macht das vor allem daran fest, dass das alles schon so lange dauert. Die schwedische Justiz habe nicht die nötige Sorgfalt walten lassen, heißt es in dem Bericht. Und auch Assanges Anwälte beschweren sich, dass nach all den Jahren nicht mal Anklage erhoben würde. Deswegen müsse ihm seine Freiheit zurückgegeben werden. Rechtlich bindend ist die Entscheidung eigentlich schon. Schweden und Großbritannien haben die entsprechenden Verträge unterzeichnet. Nur durchsetzen wird sie wohl keiner. Assange droht mit Konsequenzen, aber die klingen eher lasch.
Those consequences include.
Diese Konsequenzen beinhalten, dass eine Institution für Menschenrechte geschwächt wird und es wird diplomatische Folgen haben. Schweden und Großbritannien werden es schwer haben, international respektiert zu werden.
Dramatische Folgen klingen anders. Vor der ecuadorianischen Botschaft haben heute mehr als 100 Kamerateams gewartet, ob Assange nicht vielleicht doch rauskommt. Das wird aber so schnell wohl nicht passieren.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auf spiegel.de äußert Kleinbürger seine Ansicht. Assange hält sich freiwillig in der Botschaft auf. Seine Befürchtungen, Auslieferung an die USA, sind seine Privatangelegenheit. Er entzieht sich einer rechtsstaatlichen Befragung in Bezug auf die ihm zur Last gelegten Vergehen. Assange versucht, sich als politischer Gefangener zu stilisieren und die UNO-Truppe macht da leider mit. Auf Twitter schreibt Aishu: Julian Assange mag ein Selbstdarsteller sein, aber den Dienst, den er der Öffentlichkeit erwiesen hat, muss man anerkennen. Demokratur-Verätzer meint auf tagesschau.de: Was ich an der Sache unmöglich finde, sind hier die Verharmloser, die die schwedischen Gesetze einfach mal ignorieren wollen, nur weil es um ihr Idol geht. Nico Ernst twittert: Man kann von Assange halten, was man will, aber schon aus humanitären Gründen muss da endlich eine Lösung her. Auf tagesschau.de schreibt Murkel123: Was ich an dem Fall interessant finde, ist die Art und Weise, wie mit solchen Gutachten umgegangen wird. Passen sie einem in den Kram, dann wird das herausgehoben. Passen sie einem nicht, dann handelt es sich bloß um die Meinungen offenkundig verwirrter Gutachter.
Was sonst noch wichtig war?
Ein Algerier in Kampfmontur, in der Hand eine Pistole, neben ihm Kalaschnikows, Magazine, Handgranaten. Das Foto zeigt einen der mutmaßlichen Terroristen, die gestern festgenommen wurden. Die Polizei hat es heute veröffentlicht. Es ist ein Hinweis, dass der Mann eine Kampfausbildung bekommen haben könnte in Syrien. Hier hofft die Polizei auf Infos auf den Computern und Handys, die gestern bei einer Großrazzia beschlagnahmt wurden. So konkret wie die Anschlagspläne gestern noch klangen, mit dem Checkpoint Charlie in Berlin als möglichem Ziel, waren sie wohl nicht. Das sagt Hans-Georg Maaßen, Präsident des Verfassungsschutzes.
Also wir denken, dass wir in einem frühen Tatstadium oder Planungsstadium polizeilichen Maßnahmen haben durchführen lassen. Das halte ich nach wie vor auch für richtig. Je früher man Tatplanung durchkreuzt, desto geringer ist die Gefahr, dass möglicherweise dann aus einer Planung doch ein Versuch wird und die gesamte Planung für die Sicherheitsbehörden außer Kontrolle gerät.
Verschiedene Medien berichten, dass der Hauptverdächtige auf dem Foto Kontakte zum IS haben soll. Demnach soll es Bilder geben, die ihn gemeinsam mit einem IS-Anschlagsplaner zeigen. Der Algerier und seine Frau sollen mit gefälschten Pässen nach Deutschland gekommen sein, als syrische Flüchtlinge. Möglicherweise ist das kein Einzelfall, sagt Verfassungsschutzpräsident Maaßen.
Es ist ein Trend, kann man sagen, dass der IS versucht, Kämpfer als Flüchtlinge getarnt einzuschleusen. Unser Auftrag ist, das aufzuklären, zu verhindern, dass diese Personen auch zur Tat schreiten können.
Die deutschen Behörden kommen mit den Flüchtlingsanträgen nicht hinterher. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge war damit letztes Jahr völlig überfordert. Die Bilanz für 2015 ist ziemlich übel. Die Mitarbeiter haben nicht mal die Hälfte der Anträge geschafft. Die Akten von 370.000 Menschen stapeln sich noch. Das ist die Hypothek des neuen Chefs Frank-Jürgen Weise. Wobei er sagt, es ist schon einiges besser geworden.
Wir sind gestartet im Januar 2015 mit 600 Entscheidungen am Tag. Wir haben geendet im Dezember 2015 mit 2000 Entscheidungen am Tag. Wollen wir diese 1 Million bewältigen, brauchen wir 6000 Entscheidungen am Tag.
Diese 1 Million, das ist die Zahl, mit der er für dieses Jahr rechnet. Da sind die liegen gebliebenen Anträge mit eingepreist und etwa noch mal so viele Menschen, die schon in Deutschland sind, aber noch gar keinen Antrag auf Asyl gestellt haben. Plus die, die neu dazukommen. 1 Million, das müsste zu schaffen sein, sagt Weise. Er rechnet vor, dass die Mitarbeiter des Amts pro Jahr 1,1 bis 1,2 Millionen Fälle im Jahr abarbeiten können.
Ich habe diese Zahl dann bewusst nicht in der Öffentlichkeit genommen, damit sie nicht verwechselt wird mit einer Prognose von Flüchtlingen. Denn das kann ich natürlich nicht. Und insofern habe ich gesagt, das ist die Basis, darauf stellen wir uns ein. Kommen mehr Flüchtlinge, müssten wir mehr Personal haben. Kommen weniger, würde uns das entlasten.
Der Kölner Karneval. Manche haben dem dieses Jahr weniger freudig entgegengesehen. Nach den Geschehnissen in der Silvesternacht gab es Befürchtungen, dass es wieder organisierte Angriffe auf Frauen geben könnte. Angriffe gab es wohl an Weiberfasnacht. Bei der Polizei gab es 22 Anzeigen wegen sexueller Übergriffe. Zwei davon waren schwerwiegender als die anderen. Im ersten wurde eine belgische TV-Reporterin vor laufender Kamera begrapscht und sexuell belästigt. Der zweite Fall betrifft eine Frau, die am frühen Morgen auf dem Heimweg niedergeschlagen und laut Polizei offenbar auch vergewaltigt wurde. Insgesamt waren es mehr Anzeigen als letztes Jahr. Die Behörden in Köln vermuten aber, dass das auch daher kommt, dass viele Frauen seit den Silvesterübergriffen eher bereit sind, einen Übergriff zu melden.
Und sonst in der Welt?
Simbabwe hat wegen einer Dürre in einigen Teilen des Landes den Notstand ausgerufen. Präsident Robert Mugabe sagte, ein Viertel der Bevölkerung müsse mit Nahrungsmitteln unterstützt werden, fast 2,5 Millionen Menschen. Durch den Notstand soll es internationalen Helfern erleichtert werden, Nahrungsmittelhilfe für Simbabwe zu organisieren. Das Land will jetzt verstärkt Mais importieren, um einer Hungersnot entgegenzuwirken. Das südafrikanische Land kämpft mit einer der schwersten Dürren seit Jahrzehnten. In manchen Regionen Simbabwes sollen bis zu 3/4 der Ernte ausgefallen sein. In Albanien dürfen in den nächsten 10 Jahren keine Bäume gefällt werden. Das Parlament hat ein Gesetz beschlossen, das den Holzeinschlag verbietet. Die Regierung will damit nach eigenen Worten eine Umweltkatastrophe verhindern. Daher seien drastische Maßnahmen nötig gegen die Ausbeutung der Wälder für Industrie und Export. Wer gegen das Baumfällverbot verstößt, kann bis zu 10 Jahre im Gefängnis landen. Die Waldfläche in Albanien ist seit 1990 deutlich zurückgegangen. Damals war die Hälfte des Landes Wald, jetzt nur noch ein Viertel.
Schuld daran sind vor allem illegale Rodungen. Umweltexperten sind außerdem besorgt, dass an den Ufern von Flüssen so viele Bäume verschwinden. Dadurch steigt die Gefahr von Überschwemmungen. In New York, der Stadt, die niemals schläft, gibt es Streit ums Einschlafen. Obdachlose haben sich darüber beschwert, dass die Polizei neuerdings durch die U-Bahn geht und Leute aufweckt, die eingenickt sind. Obdachloseninitiativen sprechen von Schikane gegen diejenigen, die in warmen Zügen Zuflucht suchen. Die New Yorker Polizei dagegen argumentiert, dass sie Straftaten verhindern will, weil besonders oft schlafende Leute beklaut werden. In der New Yorker U-Bahn passieren demnach 7 Straftaten pro Tag. Zuletzt gab es eine Serie von Messerangriffen. Laut den Stadtregeln ist das Schlafen in der U-Bahn nicht grundsätzlich verboten, außer jemand nimmt dabei mehr als einen Platz ein oder belästigt andere damit.
Wissensnachrichten. Strom aus Solarenergie gewinnen. Das lohnt sich logischerweise vor allem da, wo es schön sonnig ist, wie zum Beispiel nahe der Sahara in Marokko. Und da ist jetzt ein Kraftwerk der bald größten Solaranlage der Welt eröffnet worden. Wiebke Lehnhoff aus den Wissensnachrichten. Sag mal, von welchen Dimensionen reden wir da?
Also die jetzt eröffnete Anlage, die heißt Nur 1, Nur ist arabisch für Licht und ist das erste Kraftwerk von 4 in einem riesigen Solarpark, der später insgesamt 30 Quadratkilometer groß sein soll. Das heißt, das ist eine Fläche etwa so groß wie die Nordseeinsel Borkum. Und bei diesem ersten Kraftwerk, da werden dann die Sonnenstrahlen über Parabolspiegel gebündelt auf Rohre geleitet und in denen ist eine Flüssigkeit, die Wärme aufnimmt. Und diese Flüssigkeit, die wird dann weiter genutzt, um eine Turbine anzutreiben.
Und dieser Strom, den die Anlage erzeugt, der reicht dann für ganz Marokko oder für wie viele Leute?
Ja, das wäre schön, aber für das ganze Land reicht das nicht. In Marokko, da leben nämlich mehr als 33 Millionen Menschen. Und wenn diese weltgrößte Anlage fertig ist, dann soll sie mehr als 500 Megawatt Strom liefern und das reicht dann für mindestens 1,3 Millionen Menschen.
Naja, immerhin. Aber wie kommt es denn jetzt eigentlich, dass gerade in Marokko dieser Riesensolarpark entstehen soll?
Das liegt daran, dass das Königreich Marokko generell ein Stromproblem hat sozusagen. Denn es hat nur wenige Öl- und Gasreserven. Und im Vergleich zu anderen Ländern im Nahen Osten und in Nordafrika, da importiert Marokko viel mehr Strom. Und deshalb hat das Königreich auch schon vor einiger Zeit beschlossen, wir müssen unbedingt die erneuerbaren Energien ganz stark ausbauen. Und das Ziel ist jetzt tatsächlich, dass Marokko damit bis zum Jahr 2020, also nicht mehr lange hin, 42% seines Energiebedarfs decken kann.
Okay, also ob die das jetzt schaffen, ist natürlich die eine Frage, aber wie bezahlen die das eigentlich?
Na, der ganze Solarpark, der soll umgerechnet 2,2 Milliarden Euro kosten und das packt Marokko vor allem mit Hilfe des Auslands. Also zum Beispiel hat der Climate Investment Fund 390 Millionen Euro in das Projekt investiert und die sagen, dass Marokko für das Projekt ausgewählt wurde, weil das Land politisch stabil ist und weil die Regierung extra eine Solarenergiebehörde eingerichtet hat. Und im Jahr 2012 haben die auch angefangen, sich von fossilen Brennstoffen zu lösen. Und finanziell ist aber auch Deutschland beteiligt und zwar entscheidend. Die Bundesregierung zahlt nämlich 834 Millionen Euro zum Solarpark dazu. Und das liegt einerseits daran, dass da deutsche Firmen mitbauen und andererseits ist da auch noch die Hoffnung, dass Marokko dann später mal Strom nach Europa exportiert.
Von Marokko gehen wir jetzt mal in die USA. Da haben Ingenieure an der Uni Illinois eine neue Art Batterie entwickelt. Was kann die?
Also diese Batterie, die liefert keinen Strom, sondern die kann aus Salzwasser Süßwasser machen. Und das funktioniert dann so, dass die Batterie erstmal mit Salzwasser gefüllt wird und dann wird Strom angeschaltet und trennt dann die magnetisch aufgeladenen Salzionen vom Wasser. Und so wird dann das Wasser entsalzen. Und die Ingenieure, die hoffen jetzt, dass sie mit dieser neuen Technik in vielen trockenen Regionen der Welt die Wasserprobleme lösen können. Und dafür wollen sie jetzt auch noch an neuen Materialien für so eine Natrium-Ionen-Batterie forschen.
Zum Schluss hast du noch was Schönes mitgebracht, ja. Was mit Tieren und Musik.
Genau. Und zwar geht es um eine Vogelspinnenart. Die ist nämlich nach einem Promi benannt worden.
Ja, kennt man ja schon öfter. Ich denke mit Vergnügen an die Krabbe, die wegen ihrer haarigen Brust nach David Hasselhoff benannt wurde.
Sehr schön. Ja, und jetzt gibt es auch die Aphonopelma johnnicaschi. Das ist eine von 14 Vogelspinnenarten, die neulich in den USA entdeckt wurden. Und diese eine tiefschwarze Spinne, die haben die Biologen nach dem Country-Sänger Johnny Cash benannt, der eben auch oft in Schwarz aufgetreten ist und der auch das Album Man in Black rausgebracht hat. Aber das ist auch nicht die einzige Connection zu Johnny Cash. Die Forscher haben nämlich die Spinne in der Nähe des Gefängnisses gefunden, das durch Cashs Folsom Prison Blues bekannt geworden ist.
Klingt alles super logisch. Danke, ja. Wiebke.
Bitte.
Wetter.
Der Regen breitet sich auch am Abend weiter in Richtung Osten aus. Dort 4 bis 8 Grad, am Oberrhein bis zu 13 Grad. In der Nacht steigen die Werte über 0, maximal 8 Grad. Es regnet vor allem im Norden. Morgen wird es insgesamt ein bisschen freundlicher mit Wolkenlücken. Nass wird es aber auch noch in Richtung Norden. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 16 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.